Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Einen schönen guten Abend, liebe Lora-Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge von Wissenschaft kontrovers. Heute der Dauerbrenner, E-Mobilität und Mobilität. Eine neue Abwrackprämie 2.0, auch Innovationsprämie getauft, soll die Corona-gebeutelte Autoindustrie wieder auf Kurs bringen. Durch Förderung von E-Autos. Aber sollten wir nicht gleich zu Wasserstoffantrieben wechseln? Und überhaupt, immer mehr Menschen arbeiten aus dem Homeoffice. Hat Automobilität Zukunft? Eine Gemeinde in Baden-Württemberg bezuschusst mit 500 Euro die Abschaffung von Verbrennern zugunsten von E-Bikes oder Umstieg auf Bus und Bahn. Die Moderatoren heute Abend, Günter Löffelmann und meine Wenigkeit, Wolfgang Goede. Nicht aus dem physischen Lora-Studio, sondern aus den respektiven Homeoffices in München und Kolumbien. Wenn es knistert, hört nicht das BKA mit, sondern schuld ist die lange Leitung. Unsere beiden Gäste heute Abend, Andreas Klugescheid von BMW, Bereich Kommunikation, Nachhaltigkeit, Leiter Steuerung, Politik und Außenbeziehungen. Der Konzern will bis 2023 mit einem Dutzend elektrischer Modelle auf den Markt. Ein erklärter Gegner von E-Autos ist Professor Dr. Ingenieur Jörg Wellnitz von der TH Ingolstadt. Für ihn sind E-Autos ein grünes Mäntelchen. Herzlich willkommen, unsere beiden Gäste. Unsere Starterfrage, wie immer und üblich an dieser Stelle, an die beiden Gäste. Herr Klugescheid, was ist für Sie E-Mobilität?
Ja, danke erstmal, dass ich heute Abend hier mit dabei sein darf. Elektromobilität ist für mich persönlich das Versprechen auf nachhaltige individuelle Mobilität. Um gleich auch in die Definition reinzuhüpfen, Elektromobilität umfasst ja sowohl das Thema batterieelektrisch als auch das Thema Wasserstoff. Das sind ja, glaube ich, zwei Themenbereiche, die wir heute auch thematisieren werden. Und Elektromobilität umfasst für mich persönlich auch jede Menge Fahrspaß. Das ist auch wichtig. Ich habe also in meiner Familie, das Auto meiner Frau ist ein BMW i3 und das seit 6-7 Jahren inzwischen. Und das macht einfach Freude, dieses Auto auch zu bewegen, insbesondere natürlich emissionsfrei zu bewegen, nachdem wir auch einen erneuerbaren Stromvertrag mit dran haben. An dem Fahrzeug. Für die Industrie im Ganzen, und das möchte ich vielleicht auch noch ergänzen, weil Sie mich ja vermutlich eher weniger meiner privaten Befindlichkeiten wegen fragen, für die Industrie als Ganzes ist es natürlich der Weg, um wegzukommen von den fossilen Treibstoffen, der Weg, um hinzukommen in eine CO2-freie Mobilitätszukunft. Und deswegen ist Elektromobilität, sei es nun batterieelektrisch oder wasserstoffbasiert, die Technologie oder der Technologierahmen, in dem wir uns aktuell bereits in vielen Ländern und zukünftig natürlich dann komplett bewegen werden.
Okay, vielen Dank, Herr Klugescheid. Parität. Jetzt ist Herr Wellnitz dran. Herr lieber Professor Wellnitz, was ist
das für die Anführung? Also Elektromobilität? Ich begrüße auch mal sehr recht herzlich auch den Kollegen Klugescheid. Das Grundproblem ist, glaube ich, dass das E-Mobil weder Null-Emissionsfahrzeug ist noch CO2 spart, sondern das Gegenteil tut. Insofern ist für mich E-Mobilität eigentlich eine Klimakatastrophe. Und ich sage es mal ein bisschen provokativ, wir können eigentlich Corona danken, dass jetzt ein Break reinkommen ist und dass wir jetzt verstehen müssen, dass diese Antriebstheorie überhaupt nicht funktioniert. Und das kann auch sich keiner mehr leisten. Das kann auch kein Konzern ernsthaft wollen. Und warum wir nicht so viele Flotten in E-Mobilitätsfahrzeugen brauchen, das kann ich auch gut erklären später. Das hat mit der vermeintlichen Nullemission natürlich zu tun. Das Laden von Strom mit einer Batterie in einem Fahrzeug ist grundsätzlich ungünstig. Das ist also eine völlig falsche Strategie, Energie zu speichern. So fahren ja auch keine Straßenbahnen und Züge, sondern das Mitführen von Batterien führt zu schweren Autos, zu einer schlechten Speicherqualität, zu einer schlechten überall Wirkungsgrad über die gesamte Kette hinweg. Und am Ende ist dieses Auto auch nicht Null-Emissionsfahrzeug, sondern erzeugt im Mittel einen ähnlichen CO2-Ausstoß wie ein ganz normales Autokraftstoff oder ein Dieselfahrzeug. Und damit haben Sie hier ein Fahrzeug geschaffen, was keinen ökologischen Vorteil hat. Übrigens auch keinen ökonomischen, aber keinen. Dass Konzerne das tun müssen, das verstehe ich, das würde ich auch tun, weil es ist ja nichts Schöneres, ein auf dem Papier ein Null-Emissionsauto zu fahren. Und noch ein Kommentar zum i3. Ich habe mich ja sehr viel mit Carbonfasern beschäftigt. Die Ökobilanz von diesem Karosseriewerkstoff, die will ich mir nicht angucken, die kann ich aber vorrechnen, wie BMW, die ja mittlerweile das Fahrzeug eingestellt haben, zu diesem Grundwerkstoff CFK kommt, übrigens ein Erdölprodukt, was über die ganze Welt gefahren wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und so ein Fahrzeug dann als Null-Emissionsfahrzeug darzustellen, ist geradezu absurd. Aber das hat natürlich ganz andere Gründe. Also damit vielleicht mal mein Einstiegs-Wording nochmal. Die E-Mobilität jetzt nach Corona macht keinen Sinn. Kein Staat der Welt kann diese Infrastruktur stemmen, kann das aufbauen oder dort Gelder für verwenden, um so eine Technologie aufzubauen, die keinen Vorteil hat.
Vielen Dank, Herr Wellnitz.
Da würde ich jetzt gleich einhaken wollen. Ich glaube, zu dem Thema Ökobilanz und Nachhaltigkeit, da kommen wir nachher sowieso noch. Aber was mir jetzt auch aufgefallen ist, Herr Wellnitz, Sie haben von einem Break durch Corona gesprochen. Auf der anderen Seite hat ja nicht zuletzt die Corona-Krise auch diese Innovationsprämie ausgelöst. Erwarten Sie dadurch nicht einen Schub bei der Elektromobilität?
Ja, wenn Sie ein Fahrzeug, eine Antriebsart subventionieren müssen durch irgendwelche Gelder von außen, haben Sie ohnehin schon ein Problem. Da sieht man auch die Problematik am E-Antrieb. Wir haben sehr schwere Autos, wir haben sehr teure Fahrzeuge, die auch in der Massenproduktion, ich rede mal von 500, 600, 700 Autos am Tag und mehr auch gar nicht herstellbar sind, auch nicht für BMW. Dass BMW vielleicht da verschiedene Modellreihen anbietet, ist auch sehr klug, denn das muss ja nicht eine Modellreihe sein mit einem sehr hohen Ausstoß. Also wir können vereinfacht sagen, dass wir eigentlich das Antriebskonzept, ein Antriebskonzept hier haben, was energetisch von der gesamten Bilanz in einer ähnlichen CO2-Liga liegt wie ein ganz normaler Verbrennungsmotor. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir nach Corona eigentlich müssen die Konzerne Geld verdienen, wir müssen Autos verkaufen, auch weltweit machen noch andere Konzerne. Das können wir sicherlich nicht tun mit einem Fahrzeug, von dem eigentlich jeder weiß, dass das allerhöchstens zum Zweitfahrzeug taugt. Ich fahre übrigens auch E-Auto, Nissan Leaf. Auch Drittfahrzeug. Und dann kommt so eine schöne Geschichte, wo ja, das können wir ja fahren, weil die Frau fährt, der Mann, und da haben wir noch ein Drittauto, das Auto, und da haben wir noch ein Auto, für den Wohnwagen fahren muss. Und am Ende haben wir ganz viel mehr Autos. Und insofern ist natürlich diese Anstoßprämie ganz originell, aber führt nicht dazu, dass das Antriebskonzept besser wird. Im Gegenteil.
Also zunächst mal fangen wir mal mit einem Irrtum an. Der i3 ist überhaupt nicht aus der Produktion genommen, sondern verkauft sich wie das sprichwörtliche geschnittene Brot, auch unter anderem dank der jetzt weiteren finanziellen Förderung. Er hat aber auch jedes Jahr mehr Autos verkauft. Und der i3 bleibt bis auf Weiteres im Programm, hat sich inzwischen nach relativ breiter Meinung zu einer tatsächlichen Ikone auch der Elektromobilität in sehr positiven Sinne entwickelt. Also das vielleicht nochmal kurz zur Richtigstellung. Dann es wird für uns überhaupt kein Problem sein, dass wir große Mengen von Elektrofahrzeugen herstellen. Wir gehen ja bis 2030 davon aus, dass wir rund 50% unserer Fahrzeugflotte elektrifiziert haben werden und natürlich auch verkaufen. Sie erinnern sich, BMW lag jetzt im letzten Jahr bei Größenordnung 2,5 Millionen Fahrzeugen. Wenn das 50% sind, dann sind das 1,25 Millionen. Und wir rechnen für 2025, also jetzt nicht mehr so ganz weit weg, mit einer Zahl von etwa einem Drittel unserer Fahrzeugabsätze, die elektrifiziert sind. Das, was es aktuell sicherlich als limitierenden Faktor gibt, ist die am Markt verfügbare Zahl von Batteriezellen sozusagen, die wir in die Autos reinbekommen. Und das ist aber natürlich bei dem sich ergebenden Kapazitätsaufbau, den die Industrie da sieht, auch ein höchstens temporäres Thema.
Gehen wir mal von den Verkaufszahlen weg. Der Herr Wellnitz hat ja dieses Big Picture, das Sie gezeichnet haben, Herr Klugescheid, dieses Versprechen, das Sie in den Raum gestellt haben von Nachhaltigkeit und auch von Fahrspaß. attackiert. Mhm. Also bei Fahrspaß, da denke ich jetzt auch beispielsweise daran, ist der i3 in erster Linie ein Auto, dass man im Sommer in der Stadt fahren kann und im Winter, wenn ich auch noch heizen muss und noch eine eingeschränktere Reichweite habe, dann bleibt der Fahrspaß vollends auf der Strecke. Wie ordnen Sie das ein?
Also ich kann Ihnen da immer nur aus der Praxis, aus der Realität berichten. Und die Realität ist, da nehme ich dann immer das Beispiel unserer Familie. Meine Frau beispielsweise fährt Größenordnung 25.000 Kilometer im Jahr. Ne? So, da würde man ja sagen, gerade auch nach dem, was Sie eben beschrieben haben, da ist so ein Elektrofahrzeug eigentlich völlig ungeeignet für. Das Gegenteil ist der Fall. Ja? Sondern meine Frau fährt diese 25.000 Kilometer mit dem i3. Sie hat den signifikanten Vorteil, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, auf das sollten wir auch noch zu sprechen kommen, dass sie zu Hause die Infrastruktur hat. Sprich, wir haben natürlich zu Hause die Möglichkeit, das Auto auch zu laden und sind nicht darauf angewiesen, eine Ladesäule im öffentlichen Raum beispielsweise zu nutzen. Und mir ist völlig klar und uns allen ist völlig klar, dass dieses Privileg sozusagen, eine eigene Ladestation zu Hause zu haben, eben nicht für alle gilt, bei weitem nicht für alle, sondern im Zweifelsfall nur für die eine eigene Garage, ein eigenes Haus etc. pp. Haben. So. Nachdem wir einen erneuerbaren Energiestromvertrag haben, der auch von Ökotest mit sämtlichen Sternchen ausgewiesen worden ist, gebe ich mich zumindest mal der Illusion hin, dass das Ganze auch emissionsfrei passiert, was jetzt die Energieseite angeht. Dass so ein Auto natürlich in der Herstellung auch CO2 emittiert, ist kristallklar. Und auch daran arbeiten wir natürlich. Wir haben ja jüngst erst unsere Nachhaltigkeitsstrategie in diesem Bereich auch nochmal sehr stark ajustiert auf die Themen Produktion, Lieferkette und Nutzungsphase, wo wir auch nochmal ganz ambitionierte Ziele uns gesetzt haben. Auch dazu kommen wir sicherlich später. Aber dieses hypothetische Thema E-Fahrzeuge sind im Alltag nicht nutzbar oder sind im Winter nicht nutzbar etc. pp. ist nach meiner Erfahrung und nach der Erfahrung, das glaube ich sagen zu können, vieler tausend Autofahrer, ist das, glaube ich, kein Thema.
Vielen Dank an Sie beide.
Kann ich dazu noch was sagen? Ich fahre selbst.
Herr Wellnitz, ich wollte Sie beide jetzt fragen. Das Thema Batterien, Akkus hatten wir ja schon. Die Hälfte der Produktion bis 2030 E-Autos. Wo sollen die Rohstoffe herkommen? Sie kommen aus wenigen Ländern. Die Rohstoffe sind begrenzt. Viele Menschen halten die Rohstoffe für unethisch, weil sie von Kindern mitproduziert, geschürft werden. China ist in vielen dieser Ländern, Zentralafrika, Kongo, hat Schürfrechte erworben, was den bestehenden Handelskrieg vielleicht noch verschärft. Wo sollen die Rohstoffe für diese Flotte, diese Menge von E-Autos herkommen?
Unabhängig davon, dass Sie mich da vielleicht anfragen, möchte ich noch kurz auf die Frau von Herrn Klürstadt eingehen. Meine eigene Erfahrung ist eine ganz andere. Auch die von meinem Kollegen Vanessa Lief und zweite Generation schon. Und was der Herr Löffelmann da schildert, kann ich voll bestätigen. Da ist kein Fahrspaß im Winter und auch nicht im Sommer. Die Reichweite ist begrenzt und das Fahrzeug diktiert einem eigentlich, was man am Tag so machen kann. Also ich habe damit keinen großen Spaß gehabt. Ich fahre es nach wie vor, bestimmte Strecken. Ich fahre auch nicht nur eine Mission.
Vielleicht denken Sie über einen Markenwechsel nach. Das mal kurz eingeworfen.
Aber unabhängig mal davon, auch das haben wir schon gefahren, das Auto. Aber grundsätzlich kann davon Fahrspaß keine Rede sein. Sind schon eine Funktion Ihres Autos. Und noch eine Anmerkung, bevor ich auf die Rohstoffe komme. Ein E-Auto hat man ja auch immer, wenn man noch andere Autos hat. Das fährt ja keiner alleine. Und wenn Sie sich das als Familienauto vorstellen, da finden Sie ganz, ganz, ganz wenige Menschen, die das hernehmen als richtiges Auto. Da hört der Spaß ganz, ganz schnell auf. Und noch eine Anmerkung, nochmal zur Richtigstellung. Das Plug-in-Hybrid, das ist ein Verbrennungsmotorfahrzeug mit einer Batterie. Nur mal für die Hörer. Das ist also der böse Verbrenner, wo eine Batterie dabei ist. Und ob ich den als E-Auto verkaufen kann, ist ganz zweifelhaft. Natürlich sagen viele Konzerne, sie Plug-in Hybrid haben wir dabei. Wenn wir vom E-Auto reden, müssen wir von einem Fahrzeug reden, das allein durch eine Fahrbatterie angetrieben wird, nicht durch einen Hilfsmotor oder durch einen Hauptmotor als Otto- oder Dieselmotor. Also das ist natürlich eine Mogelpackung. Ja? Und den Fahrspaß, den kann ich Ihnen gerne mal vorführen, vielleicht mache ich die dreimal. Von Rohstoffen kurz, kommentarlos kann ich Ihnen dazu sagen, ja, das ist eine Katastrophe. Wir haben das intensiv untersucht, wo Lithium herkommt, Kobalt herkommt. Es gibt natürlich Batterien, die weniger Rohstoffe brauchen. Es geht ja auch nicht nur um Lithium und Kobalt. Sie brauchen, ich sage mal, eine Größenordnung zur Herstellung einer Tesla-Fahrbatterie zurzeit ungefähr einen Rohstoff, nämlich Wasser. Ungefähr 80.000 Liter Wasser brauchen Sie in der Herstellung für eine einzige Batterie, so als Äquivalent. Also wir haben es auch mit Wasser als Rohstoff zu tun, nicht nur mit Lithium. Und das kann auch keiner richtig stemmen. Das ist in China ja auch längst kein Thema mehr, weil die chinesische Regierung verstanden hat, dass es für die Flotte in China gar nicht beibringbar ist. Dort haben wir eine völlig andere Entwicklung zurzeit. Zurück zu intelligenten Kolbenmotoren, zum Beispiel zurück zur Verbrennungsmotor mit Wasserstoff, kommt vor allem für LKWs. Also das, was wir hier glauben, was in China passiert, passiert schon längst nicht mehr. Also dort funktioniert das nicht. Selbst die Chinesen können mit ihren völlig zu Recht geschilderten, Herr Göhler, Ansprüchen auf die Schürfrechte nicht mal den eigenen Markt bedienen. Jetzt kommen wir noch mit Lithium an anderen Sachen. Das kann nicht funktionieren und das sollte auch gar nicht funktionieren, weil am Ende braucht der Autokonzern diese Fahrzeuge, vielleicht nochmal zum Verständnis, als Zero-Emission-Auto, auf dem Papier ist das nämlich so, und dann nur ein Emissionsauto in der Flotte zu haben mit mehreren Modellreihen, ist ja hervorragend. Das kann ich nämlich hervorragend in die CO2-Bilanz der gesamten Flotte einrechnen. Das heißt, ich so schafft Daimler-Benz zum Beispiel heute schon einen Flottenverbrauch von 105 Gramm pro Kilometer, jetzt schon heute, weil man eben Modellreihen mit Null-Emissionsautos hat und dann im Schlepptau SUVs und andere Autos verkaufen kann. Das ist auch gar nicht abwegig, das ist ja ganz logisch. Aber wir müssen einfach verstehen, das E-Auto gibt es ja nicht, weil es CO2 spart, oder weil es irgendwie, sondern das E-Auto gibt es im Wesentlichen, weil es ein Zero-Emission-Auto ist. Und solange das noch existiert und solange die Regierung Geld dafür bezahlt, ist das für einen Konzern ja sensationell. Das würde ich auch machen. Da würde ich anstelle von der Klug, ist auch so eine tolle Sache. Wenn das E-Auto morgen mit 80 Gramm oder 100 Gramm pro CO2 durchgeht, von Welt to Wheel, also komplette Bilanz, dann wäre das gar nicht mehr interessant. Dann würde keiner E-Auto bauen.
Okay, also, ist jetzt Ihre Stellungnahme dazu. Der Kluge scheint, aber wo sollen die Rohstoffe herkommen? Wie sieht BMW das?
Jo. Und danach also, erlauben Sie mir erstmal ganz kurz, erlauben Sie kurz auf ein, zwei Punkte einzugehen, die der Professor Wellnitz gerade eben nochmal gesagt hat. Also das Thema Fahrspaß, Sie verzeihen mir, Professor Wellnitz, ich mache das jetzt auch nicht an dem Produkt fest, dass Sie persönlich fahren, aber es ist einfach eine objektive, faktische Wahrheit, die wir aus unseren Kundenbefragungen ziehen. Wir fragen ja unsere Kunden. Macht Ihnen dieses Auto auch Freude? Wie ist es auch emotional, jenseits der ganzen Hard Facts etc. pp.? Und es gibt eine ganz breite Stimme aus der Kundenschaft, die sagt, diese Autos machen Spaß, bis hin zum Sprichwörtlichen. Das betrifft jetzt nicht nur BMW, sondern betrifft eigentlich die Elektromobilität im Ganzen, bis hin zum sprichwörtlichen EV-Smile. Das ist ja ein Begriff aus Kalifornien, der einfach das Lächeln beschreibt, das Leute haben, die mit Elektrofahrzeugen dann auch Drehmoment und so weiter und so fort erfahren. Und das Thema Reichweite, das wissen Sie sehr genau, wenn Sie jetzt einen Nissan Leaf der zweiten Generation fahren. Das ist ja je nach Fahrzeuggeneration sukzessive auch drastisch besser geworden. Ich möchte das Beispiel meiner Frau jetzt nicht nochmal anbringen. Das Thema PHEV haben Sie berührt, lieber Herr Professor Wellnitz. Natürlich haben Plug-in-Hybride, Nomen est Omen, auch einen Benzinmotor. Aber auch da sehen wir ja mit zunehmender Reichweite, die wir in die Autos bringen als Autoindustrie, das macht nicht nur BMW, das machen andere auch, dass natürlich der E-Fahranteil drastisch steigt. Bis hin zu dem Punkt, dass wenn wir jetzt absehbar in den Fahrzeugen 100 Kilometer Größenordnung E-Fahr-Reichweite drin haben, aktuell im BMW X5 sind es in der Größenordnung 85, 90 Kilometer, das ist, wie gesagt, läuft dann auch noch weiter hoch, dass wir dann 100 Kilometer ohne Ladung am Stecker E-Reichweite haben, die für jeden normalen, sagen wir mal, Menschen, der jetzt kein Fernpendler ist, locker ausreicht, um die täglichen Bewegungen mit Elektromobilität hinter sich zu bringen und dann immer noch die Möglichkeit hat, und da kommen wir zu dem Thema Zweitfahrzeug, dass mit einem Plug-in-Hybrid ja, diese Erstfahrzeuglogik, nämlich ich kann damit auch in den Urlaub fahren, ich kann damit auch zu Großvater, Großmutter aufs Land fahren etc., dass diese trotzdem noch gegeben ist. Und das ist ja einer der großen Vorzüge des Plug-in-Hybriden, dass er eben beides kann und damit eigentlich ein Auto im Haushalt völlig ausreichend ist. Im Übrigen sind wir gerade dabei, den X3 beispielsweise auch als vollelektrischen zu launchen. Und wer den X3 kennt, der weiß, das ist ein Mittelklasse-Fahrzeug, das durchaus die komplette Familie unterbringt. Das Fahrzeug wird 400 plus Kilometer Reichweite haben. Das heißt, das ist dann auch, sagen wir mal, für eher atypische Bewegungen eines Autofahrers völlig geeignet. Und damit, damit bilden wir immer mehr Mobilitätsmuster auch ab. Dann kommen wir kurz zu dem Thema Rohstoffe. Das ist natürlich ein Thema bei den Batteriezellen. Deswegen hat sich BMW ja entschlossen und das auch kommuniziert, dass wir nicht etwa durch Dritte oder Vierte jetzt den Einkauf von Kobalt erledigen, sondern dass wir direkt uns selbst einkaufen, um die Lieferkette da völlig in unserer Hand zu haben. Das ist eher untypisch für die ja doch durchaus komplexe Lieferkette eines Automobilherstellers, dass man sozusagen beim Rohstoffeinkauf selbst agiert. Das haben wir für das Thema Kobalt so entschieden und wir beziehen unseren Kobalt einerseits aus Marokko und andererseits aus Australien, ja, also eben nicht aus dem Kongo. Das andere ist das Thema Lithium, auch das wurde ja schon adressiert, da gilt das Gleiche, da gehen wir jetzt auch in den Direkteinkauf und machen das über sogenannte Hardrock-Minen, um sicherzustellen, dass da alles sozusagen auch ganz eindeutig in unserer Kontrolle ist, was hier in den Abbau angeht. Und da werden wir jetzt auch weiter schauen, was beim Thema Lithium noch notwendig und machbar ist. Der dritte Punkt, der vielleicht auch dann mit bei dem Thema Rohstoffen kommt, ist die Frage Verfügbarkeit. Die chinesische Monopolstellung, die angenommen wurde, ja benannt, da fällt einem immer wieder der Begriff seltene Erden ein. Das ist ja oft diskutiert worden. Da können wir als BMW nur sagen, für die Elektroantriebe ab 2021, das heißt jetzt also unmittelbar vor der Haustür stehend, werden wir komplett auf den Einsatz seltener Erde bei unseren Elektroantrieben verzichten können. Ja, wir sind mit dem Thema Batterieelektrik immer noch in einer relativ frühen Phase der Entwicklung. Wenn Sie bedenken, der Verbrenner, der hat jetzt schon Größenordnung, ja, fast 130, 140 Jahre Entwicklung im Fahrzeug hinter sich. Bei dem Batterieelektrischen sind wir dann noch relativ früh unterwegs, aber trotzdem schon so, dass die Kunden zufrieden sind, dass wir ein Produktportfolio darstellen können, das auch gekauft wird. Und das ist für mich der wichtigste Punkt, das auch zeigt, dass Mobilität emissionsarm bis emissionsfrei machbar ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran und gleich geht's weiter mit unserem heutigen Thema Elektromobilität.
LoRa München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und hier sind wir wieder mit Wissenschaft kontrovers und unserem heutigen Thema Elektromobilität. Wir haben in der ersten Runde schon Thesen und Antithesen gehört. Ich würde jetzt ganz gern mal wegkommen von individuellen Fahrerfahrungen und hin zu einer konzeptionellen Frage. Herr Klugescheid, mein 20 Jahre alter VW-Bus, ich fahre ihn mit 5,5 bis 7 Liter Diesel. Ich habe mal geschaut, ein Audi e-tron, der wiegt 2,5 Tonnen, satte 500 Kilogramm mehr. Mit welchem Auto bin ich denn eigentlich nachhaltiger, umweltschonender unterwegs?
Ich kann Ihnen das für das Produkt aus Ingolstadt jetzt nicht so genau sagen, ja, weil ich da die Vorkette und all die anderen Dinge nicht weiß und kenne. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt die Frage ist nach einem Fahrzeug, das bereits im Markt sich befindet. Und ich habe selber auch ein, zwei ältere Autos. Und ja, die sind natürlich auch effizient, wobei ich schon glaube, dass im Vergleich zu den konventionellen Fahrzeugen von vor 20 Jahren, die aktuellen Fahrzeuge natürlich signifikant effizienter sind. Und das ist nicht nur ein Eindruck, sondern das ist ja tatsächlich auch etwas, was sich immer wieder auch widerspiegelt in den Messwerten, auch in den Testwerten im Übrigen. Wenn man sich die jeweiligen Autozeitschriften anguckt und dann die Zahlen mal vergleicht, das mache ich immer mal wieder mit den Tests, weiß ich nicht, eines Dreiers aus den 80er Jahren und eines Dreiers aktuell. Also ich glaube, da gibt es schon klar Fortschritt.
Wie zukunftsweisend ist ein Konzept, das die Autos immer schwerer macht?
Ja, ich sag mal, der i3, der jetzt viel zitierte, der hat ein Gewicht von 1250 Kilogramm. Das trotzdem ja durchaus eine Größenordnung 300 Kilometer etwa elektrische Reichweite hat. Das heißt also durchaus auch ein nicht unerhebliches Batteriepaket drin hat. Im Übrigen hat die Gewichtsspirale nur in Teilen was mit der Frage Batterieelektrik oder nicht zu tun, sondern da stecken ganz viele Themen aktiver, passiver Sicherheit, Komfortfeatures und so weiter drin, die da auch mit natürlich betrachtet werden müssen. Und ich glaube schon, dass insbesondere beim Thema Unfallschutz und passive Sicherheit dann die Vielzahl von Airbags und Systemen, die in dem Auto sind, die natürlich Gewicht bringen, dann aber trotzdem auch berechtigt sind. Ja.
Also, Herr Löffel, da fahren Sie ein schönes Auto, da fahren Sie sicherlich viel effektiver als mit einem Audi-Produkt hier, der SUV-Klasse, das gleiche gilt für BMW genauso. Weil diese Spirale des Leichtbaus geht ganz eindeutig nach oben. Wir stellen super schwere Fahrzeuge her, die hoch ineffektiv sind. Das Fahrzeug, was Sie vorhin geschildert haben, ist natürlich ein sehr elegantes Premium-Fahrzeug, wo Sie aber eine Ökobilanz haben, auch einen CO2-Ausstoß, der bei weitem über einem Ottomotor oder einem Dieselmotor liegt, einer neuen Generation. Wenn Sie die gesamte Prozess und Herstellkette mitnehmen. Wenn Sie es also mitnehmen, landen Sie bei dem e-tron auch beim CO2-Ausstoß vergleichbar mit einem Diesel neuer Generation. Also wir sparen hier überhaupt kein CO2, das ist erstmal die Botschaft, sondern produzieren eigentlich mehr. Und zum viele zitierten Fahrzeug i3, ich bin selbst CFK-Spezialist, ich weiß, wie das hergestellt wird, ich weiß, wie das gemacht wird. Wir verwenden beim i3 zwei ungünstige Karosseriebauweisen, die in CFK, das wird wahrscheinlich BMW vielleicht auch nie wieder so machen, aus dem eigenen Werk, und wir verwenden Aluminium, und die Ökobilanzen dieser CO2-Bilanz, dieser Karosseriestruktur können Sie sich immer angucken, dann wissen Sie, was der i3 wirklich an CO2 ausstößt. Also mit dem Auto, das Auto als Null-Emissionsfahrzeug darzustellen, ist absurd. Das kann Ihnen jeder Student im zweiten Semester nachrechnen. Also das ist mal dazu. Ja. Die Fahrzeuge werden deutlich schwerer. Mein Kollege Dudenhöfer hat ja schon den Leichtbau aufgegeben, weil er hat formuliert, schwer ist ja toll, dann können wir mehr rekuperieren, wenn wir den Berg runterfahren. Also wir haben hier ein zunehmendes Gewichtspotenzial. Wir haben in der Golfklasse zum Beispiel in der Größenordnung mittlerweile ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen pro Kraftfahrt Bundesamt, weil wir wissen, dass die Autos super schwer werden. Das kann auch nicht das Ziel sein, Fahrzeuge schwer zu machen. Und ich frage mich natürlich immer auch, für was denn eigentlich? Für ein Fahrzeug, das keinen CO2-Vorteil hat, sowas zu machen, ist eigentlich hirnrissig. Das funktioniert überhaupt nicht. Und am Ende haben Sie die Situation, dass Sie, jetzt kommen wir zum Unfallschutz natürlich, wir haben ein Thema dazu. Meiner Auffassung nach kann kein Fahrzeug in Deutschland zurzeit zugelassen werden, Batteriefahrzeug, weil alle Batteriefahrzeuge fahrende Niederspannungsanlagen sind. Ich habe hier ein Gutachten mit an der Wand hängen von dem Deutschen Feuerwehrverband, der sich immer fragt, warum fahren E-Autos? Ein E-Auto ist niemals spannungsfrei. Das heißt, wenn Sie einen Unfall mit einem E-Auto haben, haben Sie ein verunfalltes Niederspannungsfahrzeug, an den kein Feuerwehrmann eigentlich rangehen darf. Unabhängig von CFK-Bruch, die wir am i3 haben, ich kenne solche Unfälle, und unabhängig davon, dass die Batterie eventuell brennen könnte und so weiter, wir haben ein Fahrzeug, was eigentlich automotive total untauglich ist. Und was Sie auf der Straße wegen als fahrende Stromquelle, Sie können beim Unfall die Strom ja auch nicht abstellen. Kein Feuerwehrmann in Deutschland zurzeit darf eigentlich ein verunfalltes E-Auto herantreten, wenn er nicht die persönliche Schutzausrüstung hat als Elektriker. Und das Gutachten kann ich trinken, übrigens hinter mir an der Wand, kann ich Ihnen mal zeigen. Ich kriege immer kopfschüttelnde Berichte von Feuerwehrleuten, wie überhaupt wir in Deutschland E-Autos fahren können. Wenn Sie das alles zusammenzählen, haben Sie ein Fahrzeug, was nicht nur die gleichen CO2-Emissionen hat, sondern auch noch schwer ist, eine probate Reichweite hat, vielleicht mit Ach und Krach. Im Sommer würde ich dann anzweifeln bei Klimaanlage und dann erzähle ich den Leuten, das ist ganz toll, das müsst ihr jetzt fahren. Und da habt ihr dann, ich zitiere es nochmal, Löffelmann, für einen tollen Ausdruck, objektive, faktische Wahrheit, ja, ist tolles Fahrgefühl. Das ist ein toller Begriff, für die Kinder ganz interessant, weil die objektive, faktische Wahrheit, die kann ich ja keinem zuordnen. Ja? Ich kann nicht sagen, fährt sich so toll.
Meine Herren, es gibt einen weiteren Streitpunkt dabei, das ist die Infrastruktur. Ich weiß von vielen Skandinaviern, die wirklich immer ganz behutsam nachfragen, wenn sie nach Deutschland reisen wollen, ob sie denn hier auch Strom tanken können. Deshalb die Frage, in München gibt es 1000 Ladepunkte, in Hamburg desgleichen und in Berlin desgleichen. Das heißt, das ist eine Unterentwicklung bisher. Herr Klugescheid, wenn Sie bis 2030 so viele E-Fahrzeuge herstellen wollen, wird dann auch die Infrastruktur mit den Tankstellen entsprechend folgen?
Ja, das ist richtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich ja vorhin kurz habe anklingen lassen schon. Sie erlauben mir, es tut mir ja leid, aber trotzdem nochmal auf dieses Thema der Ökobilanz zu kommen. Wir haben den i3, bevor wir ihn in den Markt gebracht haben, vom TÜV Süd hinsichtlich seiner Ökobilanz zertifizieren lassen. Und damals, und das war wohlgemerkt 2013, kam ganz klar heraus, dass wir im Vergleich zu einem vergleichbaren Auto bei dem damaligen EU-Strommix, der natürlich deutlich schlechter war als das, was wir heute haben, bei dem damaligen EU-Strommix schon 30% besser waren als ein vergleichbares Fahrzeug seiner Klasse. Und wenn man das Fahrzeug mit Ökostrom betreibt, dann sind das 50%. Und wohlgemerkt, das gilt hier für eine Ökobilanz, die nicht nur die Nutzung, sondern auch die Herstellung und das Recycling betrachtet. Widmen uns dieser Frage der Ökobilanz eben nicht nur bei vollelektrischen Fahrzeugen, sondern auch bei Plug-in-Hybriden und kommen da immer zu dem gleichen Schluss, dass nämlich schon heute diese Fahrzeuge grundsätzlich über Laufzeit besser sind. Ja? Und das verändert sich, und das ist eigentlich der wesentliche Punkt dabei, es verändert sich ja immer weiter zum Positiven dadurch, dass einfach der Strommix auch sukzessive besser wird. Das möchte ich nur noch mal kurz zu diesem Thema Ökobilanz sagen. Das scheint mir noch mal wichtig. Und dann zur Infrastruktur. Und ohne Sie langweilen zu wollen, bringe ich da noch mal das Beispiel meiner Frau. Ja, wir leben da auf dem Land. Wir haben, wie vorhin schon beschrieben, die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Wäre das nicht der Fall, dann müsste meine Frau, das war bis vor kurzem der Fall jedenfalls, dann müsste meine Frau 30 Kilometer an die nächste öffentliche Ladesäule fahren, das Auto dort über einen gewissen Zeitraum 3 bis 4 Stunden mindestens mal stehen lassen und im Anschluss dann wieder zurückfahren. Das heißt, sie hätte dann 60 Kilometer mal gemacht, ohne überhaupt eine faktische Transportleistung zu erbringen. Das beschreibt so ein bisschen, wie das mit der Ladeinfrastruktur in Deutschland aussieht. Ja. Und wenn man sich dann die EU anguckt, dann wird man natürlich ein starkes Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle auch feststellen. Das heißt, das Thema Ladeinfrastruktur ist etwas, das drastisch wichtig ist, das immer wieder auch in der Diskussion ist, das jetzt auch durchaus von der Bundesregierung ja mit Fördermitteln ausgestattet angetrieben wird, das aber aus unserer Sicht auch europaweit mit den entsprechenden Veränderungen in den Verordnungen der EU nochmal angefasst werden muss. Jo, mit anderen Worten, ohne Ladeinfrastruktur, Entschuldigung, dass ich den Satz noch kurz beende, ohne Ladeinfrastruktur werden Sie natürlich irgendwann mal an die natürliche Grenze auch des Kundenkreises für batterieelektrische Fahrzeuge kommen. Und dementsprechend muss ich da wirklich noch sehr viel tun.
Seit, ja. Ja, dazu mal ein paar Worte nochmal, Herr Klöße, danke nochmal für, jetzt wollen wir Ihre Frau auch mal kennenlernen, i3, das ist, also Nissan lief nie zu Hause, sondern immer an öffentlichen Stationen, das ist ein Trauerspiel, da sieht man auch ein echte Preisgefüge auch mal, was Strom so kostet übrigens. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, mit einer Besteuerung, die wir heute haben auf Sprit, jetzt vereinfacht gesagt, mit der Mineralölsteuer, da kommen wir zu ganz anderen Strompreisen. Wir haben über 44 Milliarden Euro Einnahmen in Deutschland durch Mineralölsteuer. Das kann sich jeder Drittklässler ausrechnen, wo das hingeht, wenn wir alle E-Autos fahren. Das heißt, wir kommen zu exorbitanten Strompreisen, das kann ich Ihnen heute schon vorrechnen. Wissen die Konzerne auch, ich mache viel für Österreich, das ist genauso so ein Szenario, wo kommt das Geld her? Da sind wir sehr schnell bei sehr, sehr hohen Kilowattstunden, die ich dann an der öffentlichen Ladestation lade. Vielleicht eine Anmerkung dazu, was man vielleicht gar nicht so weiß. In Deutschland und auch in Europa wird ja nach dem Eichrecht geladen. Das heißt, sie haben gar nicht das Recht auf Volltanken, sondern auf einen Stromfluss. Das heißt, ich habe mich schon manchmal gewundert, dass ich morgens nach 6 Stunden gar nicht voll war, sondern da war eben einfach nur ein bestimmter Stromfluss da. Das müssen Sie sich so vorstellen, die E-Mobilitätszukunft sieht so aus, die Leute haben nicht zu Hause eine schöne Garage, sondern ich muss an eine Säule fahren, abends, weil natürlich abends ich täglich laden muss. Dort gibt es eine Strommenge, die mir zugeteilt wird mit einer bestimmten Steuer und dann ist nach 4-5 Stunden Schluss. Und das kann nicht funktionieren. Das wird natürlich in einer Stadt auch gar nicht funktionieren. Wir haben das für Wien mal ausgerechnet mit einem Kollegen Linz und das funktioniert nicht mal in so einer Nobelstadt wie Wien, weil wir 90% der Leute in Hochhäusern haben und das gar nicht beliefern können. Also Strom ist schon jetzt super teuer in Deutschland, 40% über dem EU-Satz. Und das wird dann noch viel, viel teurer. Also wer glaubt, dass das günstig ist nachher, der irrt sich komplett, denn der Staat wird sich dort die Mineralölsteuer abholen. Wird sich übrigens auch von den E-Mobilitätsfahrern die Infrastruktur abholen. Also wir haben also eine Mühle, die geht nie auf, unabhängig von den Kupferkabeln, von der Steuer. Also jetzt kommen wir kurz zu Europa. Ich frage jetzt mal ganz platt, glaubt denn wirklich jemand hier im Raum oder bei unseren Zuhörern, dass in Italien, Spanien oder Frankreich nach Corona jemand Geld für sowas hat? Noch. Oder in Griechenland. Das haben wir nicht mehr in der Schweiz übrigens, öfter in der Schweiz. Und wir haben diese Gelder haben wir in Deutschland oder in Tübingen oder Herrenberg, aber bestimmt nicht in Frankreich. Wir haben eine Studie gemacht vor einem halben Jahr, wie man Marseille, eine interessante Stadt, elektrifiziert. Ja, da brauchen sie mehr Kupferkabel, mehr Ressourcen, als sie ganz Frankreich haben. Also die Städte sind gar nicht elektrifizierbar, das weiß ja jeder. Wenn Sie jetzt nach Kairo gucken, bin ich öfter mal, oder zu großen Metropolen in Indien, dann ist das von vornherein ausgeschlossen. Jetzt komme ich als BMW, Entschuldigung, oder als Konzern und liefere da E-Autos hin. Ja, das geht natürlich nur mit Plug-in-Hybrid, das verstehe ich auch. Bei der Verbrennungsmotor bei uns ja, weil mit dem E-Auto kommst du nicht weit. Und die Infrastruktur, die müssen Sie auf ein solches Maß aufbauen, dass das keiner bezahlen und das will am Ende auch gar keiner, weil die Fahrzeuge nachher am Ende sehr, sehr teuren Strom tanken. Und ich bin hier mit ungefähr 8 Euro dabei, manchmal 6 Euro pro Nacht hier. Oh, das scheint jetzt irgendwie ganz freaky. Das machen wir dann einmal am Tag und das machen wir dann 30 Tage. Und da können Sie ausrechnen, was Sie am E-Auto so im Monat so brauchen, ohne Mineralölsteuerumschlag. Also das wird eine teure Kiste für die Leute und das verstehen die Menschen auch, dass das teuer ist. Und dass man das zu Hause lädt und dass man am besten auch für andere Autos hat.
Ja, ich bin mal gespannt, ob wir im Laufe dieser Sendung noch Orientierung erhalten, welches Auto unser nächstes sein wird. Ich werde eine neue Musikpause machen. Gleich geht's weiter.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Willkommen zurück bei Wissenschaft kontrovers und unserem heutigen Thema Elektromobilität. Herr Wellnitz, eine Frage an Sie. Sie treten ja massiv als Kritiker der Elektromobilität auf. Sehen Sie eine Entwicklungsfähigkeit in dieser Technologie oder lehnen Sie sie komplett ab?
Ja, vielleicht grundsätzlich mal dazu, hat es am Anfang schon gesagt, das Mitführen von Batterien, die geladen werden in Fahrzeugen, ist grundsätzlich ein falsches Speicher. Strategie. Also das ist Elektromobilität sollte funktionieren mit dem Stromnetz hier in einem Fahrkabel, so wie wir es bei Zügen und Bussen und Bahnen auch haben. Aber nehmen wir mal die Batterie im Auto. Der erwähnte Plug-in-Hybrid ist natürlich ein sehr interessantes Konzept. Dort haben wir natürlich den Verbrennungsmotor nach wie vor. Und wenn der Kollege das so schildert, kann ich ihm nur zustimmen, ausnahmsweise, weil natürlich der Verbrennungsmotor ein wichtiges Element ist, um Reichweite zu generieren. Also das E-Auto sehe ich für bestimmte dezidierte Fahraufgaben geeignet. Das kann in Fahrzeuge sein, die einen Dienst verrichten. Das kann also auf Flughäfen sein, das kann auch Bussen sein. Es ist in jedem Fall kein Null-Emissionsauto. Also sehr, sehr, sehr begrenzten Einsatz sehe ich für diese Fahrzeuge. Wir wissen ja übrigens auch, dass der E-Scooter, also ein Dienstfahrzeug, die Post eingesetzt hat, auch Schwierigkeiten hatte im Bereich Verunfallung und Zuverlässigkeit bei Unfällen generell und auch teils zurückgezogen wurde. Also wir haben eine begrenzte Zukunftsfähigkeit des Antriebskonzeptes. Ich würde dem nicht zu viel zumuten. Ich glaube, das E-Auto wird gebraucht als Null-Emissionsfahrzeug in dem Flottenverbrauch. Das brauchen die Konzerne, um mehr Autos zu verkaufen, um auch großvolumige Fahrzeuge mit Diesel- und Ottomotoren weiter zu verkaufen. Beispielsweise Porsche. Porsche kann in 2 Jahren kein einziges Fahrzeug mehr verkaufen, wenn man nicht eine E-Flotte hat, weil die hat ja nur Emissionen. Also das Auto wird es geben als Steigbügelhalter für was ganz anderes. Und so, aber als Ersatz für einen Kolbenmotor oder für einen hocheffizienten Diesel in keinster Weise, auch nicht, also weltweit sowieso nicht. Ich sehe das die Tendenz auch nicht bei Honda oder bei anderen Konzernen. Im Gegenteil.
Herr Kugelschein, nun hat sich die deutsche Automobilindustrie, internationale natürlich auch, auf viele Jahre hinaus auf die Elektromobilität festgelegt. Aus Ihrer Sicht wahrscheinlich eine vernünftige Entscheidung.
Ja, woran wir bei BMW durchaus glauben, ist die Möglichkeit, dem Kunden zu geben, eine Wahl zu haben. Ja? Und wir sagen bei BMW jetzt auch nicht, dass der Hubkolbenmotor, das heißt der klassische Verbrenner, jetzt tot ist, sondern wir sagen, dass je nach Kundenbedarf da ganz unterschiedliche Antriebsformen auch denkbar sind. Das ist nach wie vor und auch absehbar auch der hocheffiziente Benziner und der hocheffiziente Diesel. Das ist der Plug-in-Hybrid, das ist das batterieelektrische Fahrzeug und das ist auch das Wasserstoff-elektrische Fahrzeug, wenn Sie wollen, das Brennstoffzellen-elektrische Fahrzeug. So, perspektivisch führt aber an den batterieelektrischen und an den Wasserstofffahrzeugen kein Weg vorbei, weil wir sehr wohl das Thema Null-Emissionsfahrzeug, und da beziehen wir uns natürlich jetzt im Wesentlichen erstmal auf den Betrieb, ja, brauchen, um einfach die Klimaziele auch zu erreichen. Das gilt für die Regularien, die EU für die Fahrzeughersteller hat. Das gilt aber auch grundsätzlich für die EU in Summe, wenn ich nur das Stichwort Green Deal nennen darf nochmal. Der Green Deal und die letztlich auch monetären Summen, die jetzt da im Raume stehen, werden von der EU genutzt werden, um diese Infrastrukturthemen auch europaweit, auch damit in den Südländern, auch in den Südostländern weiter voranzutreiben. Deswegen bin ich keinesfalls so pessimistisch wie Herr Professor Wellnitz, was den Aufbau der Ladeinfrastruktur, auch die finanzielle Leistbarkeit dieses Themas angeht, sondern das werden wir sehen. Und das wird sich tatsächlich aus meiner Sicht in den Ländern wie Deutschland, Frankreich etc. pp. Sehr schnell entwickeln. In Ländern, die zur EU gehören, wie Rumänien, Bulgarien etc. pp. Vielleicht etwas langsamer, vielleicht auch signifikant langsamer. Aber damit müssen wir leben. Das ist in der EU ja nicht nur bei der Elektromobilität so, dass man da teilweise unterschiedliche Geschwindigkeiten sieht.
Welche Rolle wird denn die Brennstoffzelle im Vergleich zur Batterie als Energiequelle für einen Elektromotor spielen?
Die Brennstoffzelle ist ein Thema, oder der Wasserstoffantrieb in Summe ist ein Thema, das BMW ja schon seit vielen, vielen Jahren verfolgt. Aktuell ist das Thema noch, dass bei den Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen die Gesamtenergiebilanz noch schwierig ist. Im Vergleich zu einem batterieelektrischen Fahrzeug brauchen wir doppelt so viel Energie, Primärenergie, ja, um dann die Transportleistung zu bringen. Wir haben sicherlich auch noch Themen rund um die Brennstoffzelle. Da sehen wir aber durchaus eine Perspektive. Und dementsprechend haben wir das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb bei uns ganz klar auch im Portfolio und betreiben das weiter.
Gibt es denn da eine Brücke zwischen diesen beiden Technologien, auch was das grüne Label angeht, Herr Klugelschein? Bei Ihrer Produktion und Geschichte fällt ja auf, dass, wie Sie gesagt haben, sehr richtig, Sie mehrfach Anläufe gemacht haben. Der letzte war in den Nullerjahren von 2002 bis 2009, den Hydrogen 7. Und den haben Sie dann wieder fallen gelassen, um jetzt nochmal eine neue Offensive auszurufen. Warum so zögerlich? Warum so unkontinuierlich?
Ich sage mal, ähnlich wie bei anderen alternativen Antrieben, etwa dem Thema Erdgas, sind wir da als BMW in Vorleistung gegangen, haben Angebote gemacht. Wir sind da an dem gleichen Punkt vorbeigekommen, an dem wir auch bei anderen alternativen Antrieben vorbeigekommen sind, nämlich, dass das gute alte Henne- und Ei-Problem auftauchte. Die Infrastrukturanbieter sagten, ohne die entsprechenden Autos machen wir jetzt nicht eine Infrastruktur und gehen nicht in diese Investitionen. Die Autohersteller im Umkehrschluss sagten, ohne Infrastruktur brauchen wir diese Autos nicht machen, weil die nimmt der Kunde dann nicht. Und das ist schon ein durchaus drastischer Vorteil auch der Elektromobilität, dass nämlich Elektrizität am Ende omnipräsent ist. Wir geben deswegen, und ich hatte das ja eben gesagt, das Thema Wasserstoff keinesfalls auf, sondern entwickeln das parallel, weil wir natürlich auch verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen sehen, auch zum Beispiel in China. Herr Professor Wellnitz hat das ja beschrieben, wo das Thema Wasserstoff durchaus eine wichtige Rolle spielt und weil wir auch Kundennutzen und Kundenwertigkeit bei solchen Fahrzeugen potenziell sehen, sodass wir im Prinzip durchaus eine Koexistenz sozusagen dieser beiden Technologien im Markt absehbar auch uns vorstellen können.
Herr Wellnitz, Sie sind ja ein Fan des guten alten Dieselmotors. Und der hat natürlich auch Grenzen, was die Verfügbarkeit von Öl angeht. Können Sie Wasserstoff etwas abgewinnen? Was sind Ihre Prognosen dafür?
Wasserstoff ist ein mittleres bis Fernziel. Ganz eindeutig, und ich bin eher ein Protagonist von diesem Antrieb, aber es gibt sehr, sehr viele Probleme. Das fängt mit der Brennstoffzelle an, die ist teuer, aufwendig und schwierig. Außerdem haben Sie beim Wasserstoffauto mit einer Brennstoffzelle eigentlich ein E-Auto mit noch einer Brennstoffzelle dazu. Das heißt ja noch ein Problem. Eine Brennstoffzelle kriegen Sie nie so hin, dass Automotive für Sie einsatzfähig ist. Das ist ein teures, aufwendiges System, was auch im Wiederverkauf schwierig ist. Da ist noch viel zu tun. Wir haben ein sehr aufwendiges, sehr teure ein Generator, der sehr sauberen Wasserstoff braucht. Da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit aus einem Drucktank mit 700 Bar, wo ich Carbonfasern brauche. All das sind sehr, sehr aufwendige Sachen, die das Auto selber sehr teuer machen und eigentlich nicht richtig fahrbar. Ich kann dem Wasserstoffantrieb nur eine Chance zuräumen und daran arbeiten ja sehr viele. Das ist der Verbrenner. Das ist also sowohl der Diesel als auch der Ottomotor im Umbau auf Verbrennungsmotor. So wie das BMW auch gemacht hat, das war sensationell. Haben wir nur zwei Fehler gemacht, sage ich gleich was, aber nicht Fehler. Wir hatten damals einen Bifuel-Antrieb, das war ein Problem, und wir hatten Flüssigspeicher, das war auch sehr teuer. Aber Sie können heute sehr einfach, können Studenten machen, Verbrennungsmotoren auf Wasserstoff umbauen. Und da können Sie auch einen sehr schmutzigen Wasserstoff nehmen, können Sie Methanol nehmen, da können Sie alles Mögliche verfeuern und haben dann einen sehr interessanten Antrieb. Das macht eine Münchner Firma ganz in ihrer Nähe für LKWs zurzeit, Umrüstung, und das ist ein sehr interessanter Markt. In China wird der Wasserstoffantrieb für den Trucks, für Truckbereich massiv favorisiert mit Verbrennungsmotor. Denn der ist schon da, der ist auch billig, der ist einfach, hinten kommt fast nichts raus. Problem haben wir am Tank. Und das letzte Problem ist, entschuldige, noch so lange rede, ist natürlich auch der Preis. Wasserstoff ist ein rares Gut, das kommt nicht in der Natur nicht vor, das müssen Sie erzeugen. Das wird jetzt zum Beispiel in der Raffinerie in Ingolstadt erzeugt, das ist ein Erdölprodukt zum Beispiel. Das kann man elektrolysieren, aber die Menge an Wasserstoff ist schon enorm. Sie brauchen eigentlich, um eine Flotte von 30.000, 40.000 Euro, zum Beispiel Fahrzeuge, zum Beispiel Ingolstadt, zu befeuern. Das ist also ein Infrastrukturproblem. So viele LKWs können Sie gar nicht an eine Autobahntankstelle fahren. Ich sage mal, eine Größe von 150 brauchen Sie am Tag ungefähr, mal eine normale Autobahntankstelle zu befeuern mit Wasserstoff, Gas. Also das sind viele, viele Dinge, die physikalisch nicht gehen. Und da gibt es viele interessante Forschungen, das macht auch BMW. Wie kann ich den Wasserstoff anders speichern als nur druckförmig? Gibt es interessante, und wenn wir das lösen und mit dem Verbrennungsmotor kombinieren, hat das eine gute Chance.
Der Vorhang fast noch alle Fragen offen. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann machen wir eine Abschlussrunde.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Ja, auf geht's, liebe Lora-Hörerinnen und liebe Lora-Hörer, in die letzte Runde zu unserem heute doch sehr kontroversen Thema über die Zukunft von Mobilität, von Elektromobilität, jetzt auch die Wasserstoffmobilität. Unsere Frage an unsere beiden Gäste: Was ist die Zukunft der Mobilität? Werden wir weiterhin automobil sein? Wird das Auto weiterhin eine so große Rolle spielen wie in den letzten Jahrzehnten? Oder werden wir auch Corona, wo es wird mehrfach erwähnt, Corona geschuldet, die Leute bleiben zu Hause, Homeoffice, die Leute lassen sich Sachen liefern. Wird das Auto vielleicht in Zukunft eine sekundäre Rolle spielen?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, so viel wird sich nicht ändern. Ich bin da ganz optimistisch. Wir werden allerdings, wir haben ja auf der Welt so circa 18 Millionen Fahrzeuge, die im Jahr produziert werden. Wir werden den Verbrennungsmotor mit der Ausprägung Diesel und Otto schon sehr, sehr lange sehen, noch viele, viele Jahrzehnte als Hauptantrieb, mit einer Fahrbatterie vielleicht, mit Plug-in-Hybrid, das ist für mich die absolute Zukunft. Vielleicht mit Erdgasantrieb, übrigens auch ein sehr CO2-sparender Antrieb, mit synthetischen Kraftstoffen, mit verschiedenen Methanol, aber diese Antriebsart des Kolbenmotors, auch im Diesel, ist ein hocheffizienter Antrieb, der auf geringstem Bauraum sehr viel Leistung bei geringem Preis und eigentlich auch geringem Gewicht verspricht. Und das wird uns sich durchziehen durch alle Fahrzeugkonzepte in der Zukunft weltweit bei allen Konzernen. Ich glaube nicht, dass das Auto ausstirbt. Im Gegenteil, wir haben ja interessante Konzepte, die uns verstärken. Wir haben, das E-Auto wird zu viel mehr Autos führen, das ist meine These, zu viel mehr Fahrzeugen, weil Leute werden diese Fahrzeuge kaufen als Vor- und Drittauto. Weltweit, das sieht man in den USA zum Beispiel. Also wir haben Konzerne, die dadurch durch ein fiktives Null-Emissions-Auto ein Viertel Verbrauch in Richtung EU-Vorgaben steuern können. Also ich sehe da also keine Not. Allerdings sollten wir uns davon verabschieden, dass also solche Konzepte ernsthaft, wie der Batterieantrieb ernsthaft, einen modernen Diesel oder einen Automotor ersetzen können. Das funktioniert überhaupt nicht. Wenn Sie jetzt natürlich noch einmal eine Geschwindigkeitsbegrenzung ins Feld führen, also wie wir es in Amerika auch haben, oder Saugrohreinspritze beim Automotor, dann fahren wir von Schadstoff frei. Also wir müssen uns hier nichts vormachen. Also diese Antriebstechnologie wird bei Weitem bleiben. Ich sehe auch keinen Rückgang an Fahrzeugen weltweit, sondern im Gegenteil, wir sehen eine Zunahme und dafür werden die Konzerne auch sorgen. Das soll ja auch passieren, wir müssen ja auch Geld verdienen, wir wollen ja Autos verkaufen.
Deutschland, danke schön. Deutschland bleibt ein Autoland. Wie sehen Sie das, Herr Klugescheid? Was ist unsere Zukunft?
Ja, also ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich glaube, mit Herrn Professor Wellnitz, dass die hocheffizienten Verbrenner durchaus eine Zukunft haben, auch in Europa, auch in Deutschland damit. Ich glaube aber, dass sie sukzessive Richtung Elektromobilität, und das inkludiert ausdrücklich auch die hocheffiziente Brennstoffzelle, wesentlich aber jetzt in den nächsten Jahren auch das Thema Batterieelektrik, dass dieser Weg passieren wird. Ich glaube, dass der Plug-in-Hybrid mit einer guten elektrischen Reichweite das Beste aus zwei Welten sozusagen zusammenbringt. Ich glaube, dass wir in den Städten, auch in Deutschland, auch in Mitteleuropa, durchaus eine Veränderung sehen, die auch auf alternative Antriebsformen sich bewegt, was nicht nur den Treibstoff angeht, sondern tatsächlich auch die Frage, ist im Stadtzentrum unbedingt ein individuelles Mobilitätsinstrument, nämlich das Auto, notwendig? Oder geht das auch zu Fuß mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln? Hier geht es dann eher um die Vernetzung, die sinnvolle Vernetzung von Verkehrsträgern. Und in Summe glaube ich, und das macht mich doch sehr optimistisch, dass in diesem Mobilitätssektor sowohl Platz sein wird und weiterhin bleibt für das Automobil, dass wir aber an den richtigen Stellen ansetzen, zusammen ansetzen, das meint die Städte, die Gesellschaft, die Hersteller etc. pp., um dann die richtigen Fahrzeuge am richtigen Ort zu haben. Und die gute Nachricht ist, wir haben so viele attraktive, interessante Technologien zur Verfügung, dass wir hier auch noch viel Potenzial haben, das wir als BMW jedenfalls auch beabsichtigen, dann voll zu nutzen.
Vielen Dank, meine Herren. Das war das Schlusswort. Wir verabschieden uns mit dem Hinweis auf unsere nächste Sendung, LoRa Wissenschaft Kontrovers, am 3. Dezember, 20 Uhr, mit dem Thema globale Erwärmung, 5 nach 12, und unabänderlich gibt es dazu Auswege. Vielen Dank. Und auf Wiederschauen und auf Wiederhören und eine gute Nacht allen Hörerinnen und Hörern.